Das erste C ist der Customer. Für wen mache ich etwas und wer ist überhaupt die Zielgruppe der Dinge, die ich da versuche, auf den Weg zu bringen? Das zweite C ist der Channel. Über welchen Kanal erreiche ich diese Person und wo spreche ich sie an? Wie spreche ich sie auf diesem Kanal an? Dann kommt das P für People. Das bezieht sich so ein bisschen auch auf die Innensicht des Unternehmens und des Teams, was da involviert ist. Welche Personen habe ich, die zur Leistungserbringung mit herangezogen werden? Welche Personen habe ich, die irgendwie Teil des der Umsetzung irgendwie sind?
Also, ich glaube, wenn alle bei KI-Projekten diese fünf Dimensionen Kunde, Channel, also Kanal, People, Process und Technology gemeinsam am Tisch auf einer Seite gemeinsam angesehen hätten und sich alle mit dem Kopf nickend einig sind, dass das der richtige Weg ist, würde man sich viel Aufwand und viele Schleifen sparen. Trotzdem kann man in die Irre laufen, aber man hat auf jeden Fall eine einheitliche gemeinsame Gesprächsgrundlage mal erarbeitet und eine klare Richtungsbestimmung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Wie startet man KI-Projekte so, dass sie wirklich Wirkung entfalten, statt nur Ressourcen zu verbrennen? Wie vermeidest du unendliche Proof-of-Concept-Schleifen, Fehlentscheidungen oder Silo-Projekte? Mein heutiger Gast hat dafür ein holistisches Framework entwickelt und ich denke, ein Blick darauf lohnt sich. Denn wir schauen uns an, wie man damit KI-Projekte so ausrichten kann, dass sie das Ziel erreichen. Dazu begrüße ich jetzt Arne Tensfeld, Gründer von Ascensio. Und ich freue mich mit dir auf ein Gespräch mit spannenden Impulsen, neuen Gedanken und einem wirklich erhellenden Input. Hallo und herzlich willkommen, Arne.
Moin, aus Hamburg stammt Moin Moin an dieser Stelle.
Moin Moin, wir haben gerade schon über die verschiedenen Sonneneinstrahlungen in unseren Gesichtern gesprochen. Also hier nicht aus Hamburg, sondern aus dem Süden. Arne, zum Einstieg erzähl uns doch kurz, wer du bist, was du machst für alle, die dich noch nicht kennen. Und dann starten wir gleich mit der ersten Frage, für welche Arten von Projekten dein Framework Sinn macht.
Ich starte mal an der Stelle, dass die längste Zeit meines beruflichen Werdegangs ich jeweils auf Corporate-Seite unterwegs war, hatte die Gelegenheit, dort in verschiedensten Unternehmen zu sein, verschiedene Größenordnungen von Startup, kleines Unternehmen bis hin zum Konzern, damals Berufseinstieg unter anderem bei Edeka und war dort hauptsächlich immer im Bereich Produktentwicklung im weitesten Sinne tätig. Produkt- und Projektmanagement waren so meine Schwerpunktthemen, zuletzt in der leitenden Position bei Blume 2000 im Bereich des E-Commerce, Blumen verkauft quasi im Online-Shop und bin seit Anfang diesen Jahres in eine Selbstständigkeit, wo ich also alle Erfahrungen und Insights und Wissen aus den verschiedensten Stationen mitnehme und das in eine Beratungsagentur jetzt überführt habe.
So, spannend. Wie kommt man dann auf die Idee, ein Framework zu basteln?
Weil einfach ich überlegt habe, erstmal im Kontext einer Positionierung, wie trete ich überhaupt an dem Markt auf und wie vermarkte ich auch und benenne ich eigentlich die Fähigkeit, komplexe Projekte, Problemstellungen, Angebotsdefinitionen gut auf den Weg bringen zu können. Und tatsächlich ist es irgendwie so ein Prozess gewesen, der so sukzessiv dazu geführt hat, dass mir verschiedene Dimensionen dann eigentlich immer wiederkehrend aufgefallen sind, wo ich dachte, okay, wenn ich diese Dimension, 5 an der Zahl, berücksichtige, dann ist das zumindest mal noch kein Garant für Erfolg, aber zumindest ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung von Projekten jedweder Art.
Sinn, jetzt ist natürlich dann relativ schnell die Frage nach dem Namen, weil Frameworks oder Modelle gibt es natürlich wie Sand am Meer. Ich erinnere mich, ich habe mal eine Zeit lang in Hamburg gearbeitet und durfte ich nach dem Harvester-Huder-Modell arbeiten. Da haben wir auch geschraubt. Jetzt ist ja deines und deswegen bin ich drauf gestoßen, sonst wären wir wahrscheinlich heute hier gar nicht zusammen. Das holistische Modell, wie kommt es zu holistisch und was verstehst du unter holistisch, bevor wir dann auf die Dimensionen eingehen?
Also holistisch erstmal so als Synonym für ganzheitlich. Mhm. Also ganzheitlich bedeutet von verschiedenen Seiten. Ich komme jetzt aus dem Produkt und dem sehr technahen Umfeld. Da wird häufig von Technologieseite aus gedacht. Das heißt, irgendwie, was kann Technologie und welche Probleme kann ich damit lösen? Das ist Teil meines beruflichen Hintergrundes, aber da gehört eben noch eine ganze Menge mehr dazu. In Summe möglicherweise 5 Dimensionen, die dann eben zusammengebracht von jeder Seite gleichberechtigt sozusagen betrachtet, holistisch, ganzheitlich, dann einfach einfach mehr Futter liefert sozusagen für gute Entscheidungen und auch gute Projekte.
5 Dimensionen gehen wir gleich gemeinsam ein. Lass uns noch kurz angucken vorher, für was für Projekte würdest du das Framework heranziehen, beziehungsweise für wen macht das Sinn? Was sind das für Projekte, für welche Teams, wo setzt man es an? Wann legt man los damit?
Also die Grundidee davon kann man, glaube ich, schon im Kleinen auch für sich selbst mal heranziehen. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Problemstellung habe, dann macht es durchaus Sinn, auch die natürlich von verschiedenen Blickwinkeln irgendwie zu betrachten. Aber ich glaube, der Mehrwert entsteht in dem Moment, wo Teams zusammenarbeiten, wo mehrere Beteiligte sind, die möglicherweise aus unterschiedlichsten Professionen kommen. Jetzt klassischerweise, wie gesagt, aus meinem beruflichen Umfeld, der Entwickler, der Projektleiter, Stakeholder, verschiedenste Fachbereichsmitarbeitende, alle kommen ganz natürlicherweise und völlig richtigerweise mit ihrem eigenen Blickwinkel auf die Dinge, wie sie sind, wie sie sein sollten, bringen die mit in ein Projekt, in ein großes Vorhaben und sehen das so ein bisschen als den Nabel der Welt. Das ist einfach ihre Lebenswirklichkeit. Der Marketier aus dem Performance-Marketing beispielsweise hat eine andere Wirklichkeit um die Relevanz seiner Themen als der Backend-Entwickler oder der Frontend-Entwickler, also da prallen verschiedene Sichtweisen aufeinander und da hilft es, das so ein bisschen auf einen neutralen Boden zu bringen und für alle sichtbar aufzubereiten, welche Dimension es da möglicherweise gibt.
Wer nimmt das Framework in erster Linie aus deiner Sicht in die Hand? Weil wenn es ja 5 verschiedene Dimensionen sind, die da sozusagen zusammenkommen, macht es ja Sinn, dass einer das federführend in die Hand nimmt, beziehungsweise durch das Projekt führt. Welche Art von Person kann das sein?
Also auch da jetzt wieder aus meinem beruflichen Hintergrund, da gibt es die Rolle des sogenannten Product Owners. Der Product Owner im agilen Kontext, sei es jetzt nach Scrum oder mit einer Kanban-Methodik oder auch einer abgewandelten Form. In vielen Stellen erlebt man das ganz unterschiedlich auch ausgelebt und interpretiert. Aber wenn man beispielsweise eine Rolle wie einen sogenannten Product Owner hat, der einfach eine gewisse Ownership im wahrsten Sinne des Wortes für einen gewissen Teilbereich übernimmt oder auch für ein Projektvorhaben, dann kann das durchaus die relevante Person sein, die sich darüber Gedanken macht und im Dialog mit Beteiligten verschiedene Sichtweisen quasi zusammenbringt, das ein bisschen kondensiert, konsolidiert die Informationen aufbereitet, aber sie dann auch wieder quasi in die Runde der Beteiligten quasi zurückspielt irgendwie. Also das kann eine Schlüsselposition beispielsweise sein, wenn man, wie gesagt, im agilen Umfeld unterwegs ist.
Alternativ aus meiner Sicht kann es natürlich in einem kleineren Unternehmen oder in einem Unternehmen, wo es um strategische Dinge geht, natürlich auch die Geschäftsleitung sein oder ein Teil der Geschäftsleitung, die sich dann diesen Hut anzieht und damit vorgeht. Lass uns die 5 Dimensionen angucken. Welche 5 Dimensionen hast du erstmal so aus dem Helikopter in dem Framework verbaut? Und dann gehen wir aus meiner Sicht 1:1 die einzelnen Dimensionen mal durch, wahrscheinlich am besten an einem praktischen Beispiel. Was sind die 5 Dimensionen, die du da drin hast?
Also der, nennen wir mal Arbeitstitel des Ganzen, möglicherweise wird es irgendwann noch was Besseres geben, ist einfach das CCPPT-Framework, also Doppel-C, Doppel-P und einmal T. Für was steht das? Das erste C ist der Customer. Für wen mache ich etwas und wer ist überhaupt die Zielgruppe der Dinge, die ich da versuche, auf den Weg zu bringen. Das zweite C ist der Channel. Über welchen Kanal erreiche ich diese Person und wo spreche ich sie an? Wie spreche ich sie auf diesem Kanal an? Dann kommt das P für People. Das bezieht sich so ein bisschen auch auf die Innensicht des Unternehmens und des Teams, was da involviert ist. Welche Person habe ich, die zur Leistungserbringung mit herangezogen werden? Welche Person habe ich, die irgendwie Teil des der Umsetzung irgendwie sind? Personen, was die Qualität bzw. die Quantität betrifft. Wie viele brauche ich und welche Fähigkeiten brauche ich? Das ist ein wichtiger Aspekt. Der weitere Punkt, P, Prozesse. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Sind das Dinge, die das erste Mal passieren? Dann wird es mit Sicherheit ruckeliger und ein bisschen holpriger vonstatten gehen. Oder exerziere ich da ein Prozedere durch, was vielleicht schon beschrieben ist, benannt ist und auch allseits bekannt ist? Und als letztes, aber nicht das unwichtigste, aber oft zu hoch aufgehängte, ist das Thema der Technologie. Das heißt, was für Tools, was für möglicherweise Programmiersprachen, egal in welchem Kontext ich unterwegs bin, ziehe ich also heran, um mit den richtigen Leuten auf dem richtigen Kanal die richtigen Prozesse für meine entsprechende Zielgruppe quasi umzusetzen. Und damit habe ich dann die 5 zusammen und eben die aus meiner Sicht relevante Zusammensetzung dieser Teilaspekte, die hin zu guten Projekten führen.
Das heißt, die Aufgabe im ersten Schritt ist erstmal, diese 5 Dimensionen sich überhaupt bewusst zu machen, indem ich sie aufschreibe, um vielleicht blinde Flecken oder Inkompetenzen, nicht ganz sinnvolle Zusammenhänge, Blindspots zu entdecken, um das ganze Projekt besser zu machen. Kann man das so austragen?
Das kann man so sagen. Genau richtig. Sich erstmal bewusst machen, dass es beispielsweise auch eine Komponente der People hat, der beteiligten Personen im Unternehmen irgendwie. Die sind wichtige quasi Aspekte oder auch die Prozesse. Kurzum, überall, wenn man eins davon irgendwie weglässt sozusagen, dann kippelt das Ganze und ist eben nicht in der Balance. Und das macht es im Zweifel schwieriger. Und das wird man im Verlauf eines Projekts dann im Zweifel merken.
Okay. Jedes Projekt hat ein gewisses Ziel. Wo steht das Ziel in dem Framework, das ich ja erreichen sollte?
Also es gibt verschiedenste Herangehensweisen. Man kann sich das Ziel als, ich sag mal, große Überschrift vorstellen, ja, und sich das Framework wie so eine Art Fünfeck vorstellen. Wir nutzen intern eine Visualisierung mit so einem sogenannten Netzdiagramm. Das heißt, ich habe Linien vom Mittelpunkt in Richtung einer der 5 Dimensionen und kann dann auf einer Achse eine 1 bis 10 eintragen irgendwie. Wie gut und wie gut kommt jetzt, also was bedeutet gut, was bedeutet schlecht, ist dann ganz natürlich individuell, wie man es quasi anwendet. Aber da kann man sich zumindest, wenn man sich die Einzelkriterien auf die Dimension mappt und da in Verbindung bringt, um eine Bewertung vornimmt, dann sieht man recht schnell rein visuell, wo sozusagen dieses Fünfeck oder wenn man Kreis drum zieht, einfach eine Delle ist. Also welche der Dimensionen, ein oder mehrere, sind einfach defizitär und einfach unklar. Und dann hat man einen guten Punkt, um da ansetzen zu können, wo es gegebenenfalls nachzubessernde Themen gibt.
Okay, ich möchte noch mal ganz kurz zurück. Das bedeutet, die Definition des eigentlichen Projektes, die Definition der Ziele, die ich damit erreichen möchte, decken wir mit dem Framework erstmal nicht ab, sondern wir haben das in einem vorgelagerten Prozess, Projekt. Und dann haben wir ein definiertes Ziel, auf das wir hinwollen. Und dann nehmen wir das Framework und gucken von allen Dimensionen oder von diesen 5 Dimensionen, die wir jetzt im Detail durchgehen, drauf, um das Ziel möglichst effizient und gut zu erreichen. Kann man so sagen?
Das beschreibt es ganz gut. Also es ist quasi ein Werkzeug im Werkzeugkasten. Es ist da besteht nicht der Anspruch auf, es ist das eine, aber es ist ein guter, valider, bewährter Weg, um genau dann diesen Schritt. Ich habe eine Idee, ich habe eine grobe Richtung, aber jetzt geht's um das, wie setze ich es um, was muss ich dabei berücksichtigen? Da kann es dann unheimlich hilfreich sein, richtig.
Also, jetzt gehen wir in die Praxis. Ich habe im Prinzip dort die Dimension des Kunden, Customer, oder?
Ja.
Was schreibe ich da rein?
Erstmal soll ich mir darüber...
Wir haben im Vorgespräch gesagt, du hast ein schönes Beispiel, was an ein anderes Interview von uns anknüpfen könnte, nämlich ging es um Service, oder? KI im Service. Lass uns doch das ganz praktisch an einem solchen Beispiel mal durchspielen. Was wäre das, was ich bei Kunden in diesem Fall dann zum Beispiel jetzt hineinschreiben?
Also wenn man mal ein praktisches Beispiel heranziehen würde, KI-Kontext und Kunde, sowas wie Support-Fragestellung. Ich möchte also in einem möglicherweise E-Commerce-Umfeld Kunden gewisses Wissen, gewisse Fragen beantworten, möglichst einfach. Das ist klassischerweise der Kundenservice, der über Telefon, E-Mail, möglicherweise Chat Fragestellungen an den Kundenservice adressiert. Und je nach Saison, je nach Produkt und Produktgüte und was auch immer, gibt es da entsprechend mehr oder weniger Aufkommen im Kundenservice. Und da kann ein Projekt sowas sein wie ein KI-gestützter Chatbot.
Mhm.
Also möchte man, ich sag mal, sehr einfache, auch im Volumen wiederkehrende Fragestellungen mithilfe von Automatismen beantworten. Dann wäre gemäß diesem Beispiel also der Customer in dem Falle der Endkunde, und das, was diesen Endkunde quasi beschreibt. Also das ist dann üblicherweise wohl entweder ein bestehender Kunde, weil es um Fragestellungen von Reklamationen gibt, geht oder quasi Abwicklung des Geschäfts, aber vielleicht auch ein potenzieller Neukunde, der sich informiert im Vorwege schon über Produktattribute, Versandmodalitäten, was auch immer. Das heißt, da wäre jetzt also der Endkunde des in einem Online-Shop beispielsweise, der Kunde, den ich da quasi benennen würde.
Und der Sinn, dass ich das jetzt eintrage an der Stelle, ist, dass ich im Prinzip mit allen Beteiligten diskutiere beziehungsweise das gleiche Zielverständnis habe, oder? Dass wir im Prinzip wirklich über alle, also alle Projektbeteiligten über den gleichen Kunden, über den gleichen Case sprechen. Und das Ganze lebt davon, dass wir in der Diskussion dastehen und sagen, gibt es noch jemand anderen? Was ist der Fall? Und das einfach scharf abzutrennen und zu sagen, das ist jetzt an dieser Stelle unsere Best Practice. Richtig?
Richtig. Plus noch vielleicht eine Ergänzung, auch die Fragestellung, kenne ich meinen Kunde eigentlich auch? Also um jetzt bei dem Beispiel Chatbot für Kundensupport-Fragestellung zu sein, auch da muss ich mir die Frage stellen, welche Kundengruppe spreche ich heute an? Welche Altersklasse irgendwie? Habe ich möglicherweise eine spezifische Altersklasse, von der ich davon ausgehen könnte, dass die weniger wahrscheinlich gerne mit einem Chatbot chattet? Oder in welchem Preissegment bin ich irgendwie unterwegs? Lebt mein Geschäftsmodell davon, dass ich in einem Hochpreissegment immer eine persönliche Beratung habe? Dann kann das möglicherweise ein KI-Chatbot, der Massen an einfachen Fragen beantworten kann, vielleicht ausschließen, weil es eine strategische Entscheidung ist. Ich möchte das gar nicht. Das heißt, das sind alles so Fragestellungen rund um den Kunde. Also was macht den Kunde quasi aus? Und bin ich mir darüber im Klaren? Ist das überhaupt was für den Kunde? Und bietet es einen Mehrwert quasi für den Kunde in dem Falle?
Gut. Lass uns ins nächste C hüpfen an diesem Beispiel. Channel. Ich hätte jetzt getippt, das ist der Chatbot schon, aber bin ich da falsch in unserem Beispiel?
Da ist jetzt die Frage, also es gibt ja auch heutzutage verschiedenste Möglichkeiten. Das heißt, der Channel wäre jetzt erstmal die Webseite im weitesten Sinne. Plakatives anderes Beispiel. Bin ich in einem B2B-Unternehmen unterwegs, was von Vertrieb, von Person zu Person lebt, dann kann der Channel ein Event sein, auf das ich gehe, eine Fachmesse, ein Fachpanel oder was auch immer. Da ist der Channel dann eben ein ganz anderer, als es jetzt im E-Commerce-Kontext der Fall ist. Das heißt, Channel wäre in dem Falle jetzt erstmal möglicherweise die eigene Webseite, die Integration einer Chat-Funktionalität, die ich auf der Webseite quasi integriere und von der Webseite aus in so ein Chat einsteigen kann. Fraglich, habe ich vielleicht eine Mobile-App, die ich irgendwie für das eine oder die andere Plattform gelauncht habe, wäre es dann möglicherweise halt in der App eine Funktionalität. Das wäre ein weiterer Kanal, über den ich quasi sprechen könnte, weil der wiederum auch möglicherweise mit einer anderen Zielgruppe denn einhergeht.
Mhm. Kommen wir zum nächsten. Das ist P wie People, würde ich schätzen. Was nehmen wir in unserem Beispiel des Kundenservice?
Du hast es so gerade mit ausgesprochen. Also da bietet es sich an den Kundenservice selbst zu denken irgendwie. An den Kundenservice, an die Experten, an die Expertinnen, die mutmaßlich das Wissen haben, was ich benötige, um überhaupt einem KI-Chatbot in dem beispielsweise das Wissen zu vermitteln. Also wie stelle ich sicher, dass ich dort die richtigen Informationen bereitstelle, erstmal überhaupt vom Fachwissen her, den technologischen Aspekt und die Verarbeitung nochmal als komplett eigenen Punkt. Aber generell, wer sind denn die Beteiligten? Und habe ich jetzt im Sinne des Channels einen reinen KI-Chatbot oder habe ich eine Kombination mit Kundenservice dahinter? Gibt es einen sogenannten Human Takeover? Besteht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte aber bitte mit einem menschlichen Ansprechpartner sprechen? Plötzlich kommt ein Mensch sozusagen, ein Kollege, eine Kollegin aus dem Kundenservice mit in diesen Dialog hinein, übernimmt das Gespräch, dann sind die natürlich federführend interessant und relevant da drin, die diesen Kanal mit bedienen.
Also das heißt, People sind an dieser Stelle die internen Wissensträger, die ich in das Projekt mit einbinden muss, damit das Projekt erfolgreich wird und mich dann da fragen kann, sind die verfügbar? Sind die für das Projekt zu gewinnen? Sind die im Prinzip mit dem entsprechenden Wissen ausgestattet und so weiter und so fort?
Richtig. Und dazu natürlich dann umsetzende Kollegen, also im Endeffekt dann Ausblick gleich auf Technologie. Also irgendwie muss das Ganze ja technisch implementiert werden, mal von dem Fachwissen, was da quasi verwendet wird, abgesehen.
Gut, dann sind wir beim nächsten P für Process. Was wäre das bei uns jetzt in unserem Beispiel?
Da würde es natürlich darum gehen, wie begleite ich sozusagen überhaupt die, ich sage jetzt mal, eine mögliche Anlernphase? Wie implementiere ich Wissen in dieses System herein? Welche Fragestellungen sollen beantwortet werden? Gibt es möglicherweise, das ist häufig der Fall, aus Kundenservice-Sicht, irgendwelche Statistiken über die Häufigkeit bestimmter Themen? Wie oft wird nach Reklamationen gefragt? Wie oft geht's um Versand? Wie oft geht's um Stornierung? Was auch immer. Also, dass ich eine grobe Vorstellung habe, die Anatomie meiner Kundenservice-Anfragen, das ist sicherlich zu berücksichtigen, um dann den Prozess zu definieren, was davon hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu einer Automatisierungsmöglichkeit, was möglicherweise auch nicht. Gibt es Themen, die ich ausklammere, wo ich sage, das ist ein eskalativer Fall, den möchte ich immer durch einen Kundenservice-Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bearbeiten. Da ist also viel einfach ja prozessuale Vorarbeit zu leisten, um eben zu sagen, ja, was ist drin und was ist auch außerhalb dessen, was ich da bearbeiten möchte, als ein Beispiel.
Mhm. Ganz kurz noch, das bedeutet, ich konzentriere mich auf den Prozess, den es braucht, um mein Ziel zu erreichen. Es geht jetzt nicht um den Prozess des Projektes, wie ich jetzt den Rollout mache und so weiter, sondern es geht wirklich um den Business Case, der drunter liegt, oder? Wie, wann wird der Fall eskaliert und so weiter und so fort? Es ist nicht Projektmanagement an dieser Stelle gemeint.
Richtig, also ich verstehe es, oder wir verstehen es weniger als jetzt als Projektmanagement-Tool, was irgendwie fortwährend sozusagen mit ist, sondern es ist eher eine, nennen wir es eine Momentaufnahme, die sicherlich zum späteren Zeitpunkt auch nochmal aktualisiert werden kann. Macht durchaus Sinn, man startet ja mit gewissen Annahmen. Zu einem späteren Zeitpunkt, sei es nochmal im Projekt oder spätestens auch, wenn man so eine Art Review auch noch durchführt, es einmal zu hinterfragen, wie gut hat das geklappt? Hat es geholfen? Wenn ja, welche Faktoren haben geholfen? Hat man irgendeinen Aspekt möglicherweise vergessen, noch nicht berücksichtigt, den man für ein nächstes Mal macht. Also das Ganze lebt auch davon, in so einer Art kontinuierlichem Verbesserungsprozess in der Nutzung weiterentwickelt zu werden.
Mhm. Dann kommen wir zum letzten Buchstaben, das ist das T für Technology. In dem Fall geht es darum, welches Tool setzen wir ein, richtig?
Welches Tool setzen wir ein? Und das, wie gesagt, die einzelnen Dimensionen haben eine starke Wechselwirkung auch zueinander. Also Prozesse, Technologie. Was ist das Wissen, was ich in einer Technologie verarbeite? Wie kann dieses Wissen und auf welche Art und Weise, in welchen Prozessen aktualisiert werden, modernisiert werden, angepasst werden? Genau. Und wie wird das Ganze irgendwie technisch aufgesetzt? Da spielen denn möglicherweise Compliance beziehungsweise auch Datenschutzaspekte eine Rolle. Welche Themen kann ich damit reinnehmen? Welche muss ich auch ausklammern? Wo werden kundenbezogene Daten möglicherweise verarbeitet? Und welche technischen und technologischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Wo ist ein Hosting umgesetzt? Und solche Fragestellungen sind denn da sicherlich zu beleuchten.
Man könnte, wenn ich das jetzt so höre, vielleicht sagen, früher oder immer noch gibt es ein Lastenheft und ein Pflichtenheft bei richtig großen Projekten. Das sind häufig mehrere Seiten. Man könnte den Ansatz haben, dass das Framework so ein Lastenheft zumindest in der Diskussion vorwärts treibt und auf ganz einfache Art und Weise auf einem A4-Papier beschreibt. Wahrscheinlich nicht in der Tiefe und der Ausführlichkeit, ist auch nicht das Ziel, aber es ist erstmal das Ziel, damit zu diskutieren und zur richtigen Lösung zu kommen. Ist der Ansatz so?
Das trifft es, glaube ich, ganz gut, genau. Also mitnichten kann es sozusagen den Umfang von einem Pflichten- und Lastenheft irgendwie quasi ersetzen. Den Anspruch hat es auch quasi gar nicht. Ja. Aber als, ich sage jetzt mal, High-Level-Steuerungsinstrument, um halt den Beteiligten die verschiedenen Dimensionen näher zu bringen und Verständnis dafür zu schaffen und einfach das zur Kenntnis nehmen mit den danach gelagerten Tätigkeiten und Maßnahmen, die dann auf die einzelnen Dimensionen sicherlich einzahlen, dafür ist es gut geeignet.
Spitze. Frage ist jetzt der Aufwand, den ich dafür pflege. Also es ist ja im Prinzip ein Puzzlestein auf dem Weg zu einem erfolgreichen Projekt. Was ist deine Intention? Wie viel Zeit gebe ich dem? Wie viel Raum gebe ich ihm? Vielleicht auch sogar wann? In welcher Art von Veranstaltung etabliere ich das? Was meinst du?
Also ich glaube, das ist nichts, was man so abarbeitet, dass man sagt, okay, ich sitze jetzt 3 Tage dran und dann ist das irgendwie erledigt. Ich würde es eher vom Gefühl als ein Begleiter über eine gewisse Projektphase irgendwie sehen. Das heißt, punktuell starte ich mit einer ersten Momentaufnahme und ergänze es sozusagen Stück für Stück. Das heißt, wenn ich in einem Projekt in einer Initialisierungs-, Anbahnungs- oder überhaupt erst noch Konzeptionsphase bin oder so, dann könnte ich es zu verschiedenen Zeitpunkten in einem wöchentlichen Joe Fix hervornehmen und vielleicht neue Erkenntnisse, die in der Zwischenzeit gesammelt worden sind, irgendwie ergänzen, sodass es ein Begleiter sein kann über eine gewisse Phase, zu dessen Abschluss ich dann irgendwann sage, okay, jetzt habe ich die relevanten Informationen, man kann es irgendwie teilen und dann kann es, wie du sagst, ein Bestandteil im Prinzip einer Konzeption irgendwie sein.
Also eigentlich ein smartes, kleines Hilfsmittel auf dem Weg sozusagen.
Richtig, genau. Also wie gesagt, ich habe lange in der Rolle des Product Owners und in diesem Umfeld gearbeitet. Da sammelt man sich über die Zeit einfach ein Werkzeugkasten irgendwie an. Und nicht mehr oder nicht weniger ist es quasi ein kleines, feines Werkzeug, was hilft, aber eben auch in der Außendarstellung für Dritte ist einfach plausibel zu machen, weil es dann plastisch wird, über welche Dinge man da irgendwie redet und nicht einfach nur Listen und Bullet Points irgendwie hat und sagt, wir müssen an das und das alles denken, sondern man hat ein Werkzeug, wo man die Dinge ein bisschen clustern kann, wo sie auch für Dritte dann zugänglicher aufbereitet werden können.
Spannend. Also, ich glaube, wenn alle bei KI-Projekten diese fünf Dimensionen Kunde, Channel, also Kanal, People, Process und Technology gemeinsam am Tisch auf einer Seite gemeinsam angesehen hätten und sich alle mit dem Kopf nickend einig sind, dass das der richtige Weg ist, würde man sich viel Aufwand und viele Schleifen sparen. Trotzdem kann man in die Irre laufen, aber man hat auf jeden Fall eine einheitliche gemeinsame Gesprächsgrundlage mal erarbeitet und eine klare Richtungsbestimmung. Kann viel helfen, Arne. Ich glaube, ist ein cooler Move. In diesem Sinne danke ich dir jetzt und heute für das Teilen dieses Inputs. Wenn du mehr erfahren möchtest, findest du dieses Canva beim Arne auf der Webseite zum Download. Danke dir für die Zeit, fürs Teilen, für den Input. Alles Gute dir. Danke.
Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.